Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, willkommen zur Saisonrückblicksfolge vom Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Und wir reden heute, überraschend, der Titel sagt es schon, über den Saisonrückblick, nämlich was ist passiert, wo sind wir gelandet und macht uns das glücklich. Bei mir sind heute der Philipp Schneider vom Bodensee. Hallo Philipp.
Sali.
Und der Dominik Naab aus München. Hallo Dominik.
Servus.
Ja, ich habe es schon gesagt, ich nenne jetzt erstmal, weil die Saison ist endlich vorbei. Es gibt Striche über und unter denen man steht und es gibt ein Saisonergebnis und das ist Platz 5, 34 Spiele gespielt, 16 davon gewonnen, 11 verloren, macht 55 Punkte mit einer Tordifferenz von minus 4. Und ich habe es schon angeteased, Dominik, ich möchte mit dir starten. Bist du glücklich damit?
Mit der Tordifferenz oder mit dem Endergebnis Platz 5? Also mit der Tordifferenz natürlich nicht, aber mit dem Endergebnis dieser Saison Platz 5 in der Premiere, in der Debütsaison von Julian Schuster, das ist grandios, das ist großartig, muss man nicht, also ist für mich einfach gesetzt. Ich bin glücklich mit dieser Platzierung, ja.
Philipp, du auch?
Glücklich, ja. Enttäuscht, aber auch nach Samstag. Also es ist immer noch nicht ganz weg. Und ich bin heute durch den Edeka gelaufen hier und da lag ein Champions League-Ball am Ausgang des Edekas. Und das hat schon nochmal kurz Traurigkeit in mir ausgelöst. Ja, natürlich, ich bin sehr glücklich über die Saison, die war super, aber der Schmerz, wieder ein wichtiges Spiel verloren zu haben und die Art und Weise, das ist schon noch da und tut immer noch auf eine Art weh und ich glaube, wird so schnell auch nicht weniger wehtun, aber es ist trotzdem Platz 5, es ist trotzdem Europapokal und da habe ich jetzt schon einfach wieder richtig Bock drauf.
Also ich muss ehrlich sagen, bei mir hat es 2-3 Tage gedauert, weil es wirklich krass war, einfach am Samstag. Und es war ja nicht, du sagst schon, Philipp, das erste Mal, dass man eben am letzten Spieltag oder am Spieltag nach dem 34. Spieltag in Berlin einfach die Chance hat, was noch Krasseres zu erreichen. Und dafür habe ich einfach 1-2 Tage gebraucht. Und jetzt bin ich aber mittlerweile tatsächlich bei dir, Dominik, dass ich sage, ja, das berühmte, ich mag es eigentlich auch nicht, vor der Saison hätten wir es alle genommen. Ich bin jetzt mittlerweile schon so, dass ich denke, ja cool, und freue mich auf die Europa League, ärgere mich über den Modus, wenn ich ehrlich bin, weil das ist ein bisschen, also aus meiner Sicht, bescheuerter als in der vorigen Saison, die wir damit gespielt haben, weil man eben diese Gruppenphase nicht mehr hat. Jetzt kann man sagen, naja, mehr Spiele garantiert, ja. Aber für den Fan im Stadion, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, für den Fan eines Clubs, der teilnimmt, ist das eigentlich eine Verschlimmerung und keine Verbesserung von diesem Modus. Also dieser Liga-Modus heißt einfach für jemanden, der so denkt, ja, ich gucke mir gerne mal diese paar Spiele an, ist das okay? Aber wenn man irgendwie mit dem Herz dabei ist und versucht, irgendwo hinzufahren, ist es die Vollkatastrophe, weil wir haben nicht mehr Hinspiel, Rückspiel. Wir haben nicht mal mehr eine spannende Auslosung. Es wird auf den Knopf gedrückt, dann steht da, das sind die Mannschaften, gegen die spielt ihr. Und wir haben entweder pro Gegner ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel. Und wenn es halt dumm läuft, dann ist es zum Beispiel so wie bei Heidenheim in der Vorsaison, dass man eben gegen Chelsea spielt und spielt daheim gegen Chelsea. Und dann erwischst du halt von den Clubs, die dabei sind, die kleinsten Stadien als Auswärtsspiele 4-mal und die größten Stadien als Heimspiele 4-mal. Und das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber gut.
Michael, das ist jetzt sehr schwarzmalerisch. Also ich muss sagen, als jemand, der die europäischen Spiele auswärts gerne mitnimmt, finde ich es geil. Es sind 4 Auswärtsfahrten jetzt. Und natürlich kannst du Pech haben und fährst, weiß ich wohin und so, aber das hat man dann auch. Also dann
ja, aber du hast den zeitlichen Faktor halt auch noch. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen doof, dass du jetzt quasi alles auf einmal zwar hast, so wie in der Gruppenphase, und die Planerei ist aber, finde ich, ein bisschen komischer, weil die Auslösung dadurch, dass sie so komisch ist, auch ein bisschen näher noch an die Spiele rangerückt ist, zumindest an das erste dann. Also da hast du nicht lang Zeit, was zu organisieren, und ich finde es ein bisschen komisch, weil das so ein, so künstlich, also ich, das Gefühl für mich, ohne dass wir es bis jetzt ausprobiert haben, aktiv, ist, es ist ein bisschen künstlich, weil du hast eine Liga auf dem Papier, jetzt auch dem Namen nach, aber trotzdem ist es ja irgendwie keine Liga, weil es spielt ja nicht jeder gegen jeden, das geht ja auch gar nicht. Aber ja, das ist so das, was
Ja,
ich
aber
gedacht habe.
der,
Du kannst nichts reparieren
ja.
im Rückspiel, weil es gibt kein Rückspiel. Also,
Ja, aber andererseits, ich glaube, eigentlich sind die Chancen zum Weiterkommen doch recht hoch. Also entweder kommst du in die ersten 8 oder dann die nächsten 16 und dann hast du auch nochmal ein Spiel. Und der Modus ist für alle gleich. Es ist einfach nur anders, ungewohnt. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich geil und es sind vier europäische Fahrten. Und ja, ich meine, wie gesagt, du kannst auch in der Gruppenphase hast du irgendwelche Auslosungen und fährst dann in irgendwelche kleinen Stadien in Europa. Also ich. Das ist mir echt, also muss ich sagen, ich habe Bock drauf. Und beim letzten Mal hatten wir für die erste Auswärtsfahrt auch, glaube ich, nur 13 Tage, um die zu planen. Das ist immer, also der Fan steht nie im Vordergrund von dem Ding, aber der Modus ist für alle gleich. Der ist einfach mal was anderes. Ich finde den eigentlich ziemlich geil, aber das ist dann auch einfach Geschmackssache. Und ich meine, hey, was ich noch sagen will, ist, was sie eingangs gesagt hat, also mich hat es auch geschmerzt, dass wir nicht die Champions League erreicht haben. So, das. Ich gar nicht leugnen, aber ich kann sagen, mit ein, zwei Tagen Abstand war es dann schon auch so, hey, was können wir erwarten? Und Platz 5 ist eigentlich so schon mit das, was man am meisten erwarten kann. Also das, was irgendwie schon so das obere Ende des Möglichen ist. Was aber halt einfach zu diesem Schmerz beiträgt, ist, dass Platz 4 jetzt wiederholt möglich gewesen wäre. Aber auch da denke ich mir, das haben wir halt nie am letzten Spieltag versäumt oder verkackt, so, sondern das ist einfach über die gesamte Saison, da gab es die ein oder anderen Spiele, die dazu beigetragen haben, dass es dann halt nicht zu Platz 4 gereicht hat. Und ich sage es euch auch gleich, werden wir eh noch drüber sprechen, aber wenn wir einen Spieler hätten, der halt ach, nicht, wenn wir einen Spieler hätten, der halt Tore schießt, dann wären wir 3 Wochen vor Saisonende safe Dritter gewesen und nicht mehr einholbar. Also muss man einfach. Das gehört zur Wahrheit dieser Saison dazu, finde ich.
ja, das muss man echt sagen. Wir sind ja Fünfter geworden ohne Stürmer.
Ja. Na, Stürmer haben wir schon, die treffen noch nicht.
Ja, schon klar, aber das ist ja dann wie ohne Stürmer. Also
Ja.
das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ja, es ist halt wirklich wieder. Ich fand wirklich am schlimmsten gar nicht, dass man nicht in die Champions League gekommen ist. Klar wäre das unfassbar geil gewesen. Aber wieder so ein wichtiges Do-or-Die-Spiel verloren zu haben, also das schmerzt mich wirklich am allermeisten. Und langsam nimmt es ja fast schon, ja, groteske Züge an. Also wann außer in der zweiten Liga hat man denn so unfassbar wichtige Spiele gewonnen, am letzten Spieltag? Ich kann mich mal erinnern, dass man mal, ich glaube, gegen Augsburg mal den Klassenerhalt am letzten Spieltag fix gemacht hat, aber das war auch nur so. Ja, wenn man verloren hätte, wäre man halt 16. geworden. Klar, will man auch nicht, aber ansonsten, selbst nicht mal, wenn man was zu gewinnen hatte, sondern einfach nur es darum ging, irgendwie in der Liga zu bleiben, hat man dann in Hannover ein Eigentor geschossen und einen Flugkopfball von Hiroshi Kiyotake gefressen. Also irgendwie schmerzt es mich mit am meisten.
Ja, wenn man mal so dran schnuppern durfte und dann klappt es nicht und so. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, das ist halt einer der Qualitätsunterschiede, der uns differenziert von echten Top-Mannschaften. Die gewinnen, die Dortmunder, was haben denn die für Saisonendspurt? Also das nervt mich ja noch brutal, dass die mit so einer grottigen Saison wechseln sind Trainer und dann kommen die irgendwie noch auf Platz 4. Also das regt mir ja fast am meisten auf. Aber das ist dann halt ein Qualitätsunterschied. Und ich glaube, das macht uns dann halt auch aus, weil, oder grenzt uns dann ab zu den ganzen Top-Mannschaften. Können wir ja auch noch zu sprechen. Da, ich meine, es ist kein Geheimnis. Gegen die Mannschaften, die mit uns in den Top 7 gelandet sind, haben wir nicht ein Spiel gewonnen. Und das ist halt eigentlich schon, also das sagt so viel aus. Und das sagt aus, dass es einen Qualitätsunterschied gibt, dass wir in allen Spielen gegen Mannschaften, die schlechter sind, also die Platz 8 oder schlechter sind, mit denen können wir mithalten und da sind wir dann die Besten. Oder können durch eine mannschaftliche Geschlossenheit und durch eine starke taktische Leistung halt dann die Punkte einfahren und gewinnen die Spiele dann in aller Regel mit einem Torunterschied. Und weil wir das so diszipliniert oder so krass beeindruckend durchgezogen haben, sind wir jetzt Fünfter. Aber nicht, weil wir nicht mal irgendwo gegen eine Mannschaft, die jetzt in den Top 7 gelandet ist, mal einen Sieg eingefahren haben. Also es ist schon einfach. Das muss
Ja,
einem
was
schon
ich.
auch noch mal. Entweder akzeptiert man es oder das muss einem zu denken geben und man muss überlegen, was will man ändern.
Ja, aber ja, absolut. Aber man war ja zum Beispiel dann gegen Leverkusen schon unfassbar nah dran und hatte eine, ja, bis auf, ja, waren es überhaupt 2 Minuten, wahrscheinlich nicht mal 2 Minuten, fast perfekte Partie gespielt gegen Bayer Leverkusen. Um es dann doch aber noch durch einen genialen Moment von Florian Wirtz, den man mit einem taktischen Foul auch hätte stoppen können, also sprich am Trikot halten oder so, dass der nicht so auf die Viererkette zurennen kann bei 2-1. Und dann kriegst du halt in der Nachspielzeit, weil du das Ding halt nicht mehr gescheit geklärst, noch das 2-2. Und dann hätte halt ein Unentschieden beiden Mannschaften am Samstag gereicht. Und dann bin ich auch ja, fast schon überzeugt, dass dieses Spiel auch unentschieden ausgeht. Also weiß ich nicht. Das schmerzt halt immer noch, auch immer noch sehr, dass du da halt ja auch irgendwie an deine natürliche Grenze stößt. Also ich meine, Frankfurt hat ja jetzt den SC am Samstag nicht an die Wand gespielt. In der ersten Halbzeit kommt da zu einem glücklichen Tor. Aber dann in der zweiten Halbzeit, wenn man ehrlich ist, haben die den SC an die Wand gespielt, weil die halt ein Ticken überzeugter waren und durch das 1-1 so im Aufwind waren, dass du und so einen enormen Willen hatten und dann auch die Qualität dann doch im Abschluss, dass da der SC dann ja nichts mehr zu melden hatte. Und jeder, der im Stadion war, wusste nach dem 1-2, das wird nichts mehr, weil wie soll der SC im Moment 2 Tore schießen gegen Frankfurt, was ja, wie gesagt, alles halb so schlimm ist, aber es tut halt doch weh. Und ja, wie gesagt, wenn dieses 1-1 nicht da quasi in der Halbzeit schon fällt, das Spiel hätte ich wahnsinnig gerne gesehen, weil dann sitzen beide Mannschaften ganz, ganz anders in der Kabine. Aber ja, das ist alles ein bisschen müßig. Also es war trotzdem eine grandiose Saison, muss man echt sagen. Aber was mich am Samstag dann auch stellenweise genervt hat, waren manche Freiburg-Fans, die einem gesagt haben, ja, man darf doch jetzt gar nicht traurig sein, wir sind doch Fünfter. Und da denke ich mir erstmal, sag du mir nicht, wie ich mich gerade fühlen zu habe. Also das kann ich ja gar nicht haben in so einem Moment. Und dann wusste ich, weiß ich auch, dass das geil ist, dass der SC Fünfter geworden ist. Und man das nicht erwarten kann und erwarte ich auch null vor einer Saison, schon gar nicht mit einem ganz neuen Trainer. Aber traurig, dass man dieses Spiel verloren hat, das war ich schon sehr. Also das hat man mir auch am Sonntag, glaube ich, ziemlich angemerkt. Die Leute, die mich gesehen haben. Aber ja. Aber trotzdem geil. Aber einmal in der Champions League wäre halt schon auch nett gewesen.
Ja, vielleicht ist das aber auch einer der Punkte, die dann so müh dazu beitragen, dass man eben ja solche Sätze halt einfach kriegt. Ich meine, klar, wir wissen alle, wo wir herkommen. Ich erinnere euch gerne auch an die Folge, die wir mit Julian Schuster hier aufgenommen haben. Wir sind schon eine Weile dabei. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, dass das absolut besonders ist. Aber es ist auch tatsächlich so, dass es so eine Kommunikationssache ist. Ich denke, dass nach innen oder intern ganz anders kommuniziert wurde, die letzten, so das letzte Saisonviertel vielleicht. Aber vielleicht macht es auch was mit dir, jetzt auf der Tribüne oder auf dem Platz oder auf der Bank oder wo auch immer, wenn du einfach permanent auch hörst. Es ist total cool, wenn XY passiert. Es ist aber auch nicht so schlimm, wenn es nicht passiert. Natürlich geht die Welt nicht unter. Im Gegenteil. Es ist super, wir spielen europäisch. Es ist total absurd. Zum dritten Mal innerhalb von 4 Jahren, das ist noch absurder. Also, da kann ich mich an ganz andere Zeiten erinnern. Ich bin nämlich wirklich alt. Aber trotzdem ist es auch vielleicht so ein kleines bisschen Self-fulfilling Prophecy. Dann ist aber dann die Frage, will man, dass sich das ändert? Also ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, weil, naja, wie gesagt, man hat so eine kurze Trauerphase gehabt. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, ich möchte eigentlich nicht, dass sich das ändert, weil ich möchte nicht in einem Club sein, der so Druck hat, sich für irgendwas qualifizieren zu müssen, weil sonst das Geld nicht mehr da ist und alles den Bach runtergeht. Da gibt es unzählige Beispiele in Deutschland, in Europa, überall. Ich habe es da tatsächlich lieber, wenn, das hatten wir vor ein paar Jahren mal, du bist irgendwie solide im Mittelfeld und alle paar Jahre passiert mal ein Ausreißer nach oben auch. Und das muss man dann eben akzeptieren, Dominik, da bin ich bei dir. Auch weil natürlich andere Clubs in der Saison, muss man auch ehrlich sein, absolut underperformed haben. Also Gott sei Dank. Das sind auch alles Clubs gewesen, die ich jetzt nicht so mag. Aber es ist tatsächlich auch ein Teil der Wahrheit, dass wir natürlich gegen die Top 5, 6 sehr schlecht ausgesehen haben, aber gegen Mannschaften, die normalerweise in den Top 5 oder 6 spielen, auch gewonnen haben. Und deswegen sind die hinter uns. Also nicht, wir haben gegen die gewonnen, weil sie diesmal hinter uns waren. Ich glaube, es ist in dem Fall tatsächlich andersrum. In Wolfsburg, das war wunderbar, das Spiel. Ich fand auch dieses Jahr waren wir nah dran gegen Leipzig in Hin- und Rückspiel. Vielleicht ein bisschen mehr zu holen tatsächlich. Aber es ist immer so eine Erzählung. Also man hört und liest, ja, die gewinnen immer nur gegen alle, die hinter ihnen stehen. Aber das ist natürlich Quark, weil das geht ja für den FC Bayern auch. Und das ist aber dann genau andersrum. Also du stehst natürlich weiter oben, wenn du gegen mehr Mannschaften gewinnst. Und deswegen funktioniert das vielleicht auch genau andersrum, diese Geschichte, dass man eben sagt, ja, du stehst eben weiter oben, weil du gegen mehr hinter dir gewonnen hast und deswegen mehr Punkte hast. Und wenn dann noch so ein Ausreißer von Wolfsburg, von Stuttgart, von Leverkusen nicht, aber von Leipzig dazu kommt, dann bist du eben einfach ein bisschen weiter oben als sonst. Und das hat dann auch nichts mit Overperformen zu tun, was ich so gelesen habe. Und auch nicht so, ah, oh Gott, jetzt machen die 5-Jahres-Wertung kaputt. Die hat Leipzig ganz allein kaputt gemacht in der Vorsaison. Das ist die natürliche Grenze und ich finde, die ist aber gut, die ist gesund nämlich. Also es ist nicht irgendwie auf Pump. Wir geben jetzt gerade in dieser Woche haben wir insgesamt schon 18 Millionen Euro für drei neue Spieler ausgegeben und trotzdem kriege ich nicht das große Flattern, weil ich denke, oh Gott, wo soll das Geld herkommen? Wir haben uns noch nicht für die Champions League qualifiziert. Die fest einkalkulierte Einnahme ist ja gar nicht da. Das ist nämlich auch ein Luxus, dass man eben Sachen machen kann, von denen man überzeugt ist, ohne dass man den Druck hat, weil man noch irgendwelche Anleihen zurückzahlen muss, die die Fans vor 10 Jahren unterschrieben haben, damit das Trainingsgelände von der Stadt zurückgekauft werden kann und was es alles für komische Sachen gibt. Das haben wir alles nicht. Und das muss man sich ab und zu, und dann höre ich auch auf hier mit meinem TED-Talk, das muss man sich ab und zu auch tatsächlich mal wieder aufs Tablett holen und sich durch den Kopf gehen lassen, was das eigentlich für eine absolute Luxussituation ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Standorten in der Bundesliga, dass man eben ja Sachen erreichen kann, aber nicht muss.
Ja, aber eigentlich muss das ja das Normale sein. Also nur weil, also überall, also weil viele Vereine, wie weiß ich was, wie eine Imbissbude geführt werden, so heißt es ja nicht, dass der Standard sein muss. Aber ich bin, also grundsätzlich will ich ja gar nicht widersprechen und ich finde auch, wenn wir jetzt so die letzten Minuten eigentlich sehr lamentiert oder negativ gesprochen haben, das war eine großartige Saison. Und also wir können hochzufrieden damit sein. Es ist eine super erfolgreiche Saison. Es ist die Debütsaison von Julian Schuster. Und er holt nicht einfach nur gerade noch mit den Spielern irgendwie das Bestmögliche raus. Sagen wir bestmöglicher Platz 4 vielleicht, aber auch nur in der. Also dann muss noch geiler laufen so. Ich finde, Platz 5 ist schon echt für uns fast wie die Meisterschaft. Insofern finde ich, ist es großartig. Und gleichzeitig gestaltet er ja noch einen Umbruch von senioreren Spielern hin zu den jungen, nachrückenden Spielern. Also muss man ja sagen, also grandiose Trainerleistung von Julian Schuster, finde ich echt. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug anerkennen, weil ich mir vorstellen kann, dass das eine krasse Herausforderung ist, so einem Chico Höfler zu sagen, du spielst jetzt übrigens nicht mehr, oder auch einen Christian Günther mal auf die Bank zu setzen. Das ist ja eigentlich fast schon Majestätsbeleidigung. Und trotzdem macht er das und die Spieler ziehen mit. Also die Kommunikationsleistung, die er da erbringt, Wahnsinn. Also ist einfach sehr beeindruckend, finde ich richtig geil. Und wenn man das bedenkt, auch da glaube ich, gibt es genug Standorte, wo irgendwie, keine Ahnung, die Spieler ihrem Frust kundgetan hätten. Auch ein Kregal Ja, hört man mal irgendwie, also richtig happy ist er nicht. Ja, klar ist er nicht happy, der spielt nicht und trifft nicht. Und wenn er spielt, trifft er auch nicht. Also deswegen, so und trotzdem hat es dem Erfolg der Mannschaft keinen Abbruch getan, dass es so ein paar Spieler gibt, die eigentlich andere Ansprüche oder Erwartungen hätten. So. Und da glaube ich, muss man dem Trainerteam, jetzt will ich es auch nicht nur auf Julian Schuster fokussieren, aber er ist nun mal der Kopf dieses Trainerteams und auch derjenige, der das, glaube ich, federführend dann auch gestaltet. Muss man da einfach einen großen Respekt zollen und dann auch für die sportliche Leistung gratulieren.
Ja, ich habe gerade nach den richtigen Worten gesucht, weil der Dominik absolut recht hat und einen guten Punkt auch angesprochen hat. Auch die jungen Spieler, die mit eingebaut wurden, auf die letztes Jahr noch gar nicht dabei waren. Rosenfelder leider, weil er ja das ganze Jahr verletzt war. Mansambi, weil er noch sehr jung war. Das sind alles Spieler, auch Ogbus am Anfang der Saison, leider hat er sich ja dann schwer verletzt. Das sind alles Spieler, auf die man richtig Bock hat, auch denen ihre Weiterentwicklung jetzt zu beobachten. Und dann, das gehört ja auch alles zu dieser Saison mit dazu, muss man ja auch sagen. Also es war eine ja, nahezu perfekte Saison. Aber man hat es halt leider irgendwie nicht vergolden können. Fühlt sich so ein bisschen an wie die Saison vom Pokalfinale, wo man am Ende dasteht und sagt, eigentlich hat man nicht so viel falsch gemacht, aber am Ende hast du es halt dann doch wieder nicht. Aber ja, die Saison war nahezu perfekt. Ein, zwei Mühs haben gefehlt, um den ganz, ganz großen Wurf zu landen. Aber ich habe Bock jetzt schon wieder auf die neue Saison. Ich finde es super, dass der SC neue Spieler schon verpflichtet hat, die alle eine gewisse Idee dir geben, wo es hingehen kann, eine Fantasie dir geben, was da entwickeln kann, werden kann und man jetzt nicht quasi auf dem Sofa sitzt und weint, weil Rizzo Doan wahrscheinlich den Verein verlassen wird.
Ja, es wurden bis jetzt nicht drei Innenverteidiger verpflichtet, sondern Offensivspieler, die da vorne noch mehr den Druck erhöhen. Und der eine gute Stürmer fehlt natürlich immer noch so ein bisschen. Vielleicht ein Punkt noch zum Trainerteam, was ich irgendwann so gedacht habe und auch in einem Gespräch mit einem Kollegen, wo es um was ganz anderes ging, eigentlich dann irgendwann so mir in den Kopf gefallen ist. Ich finde es ganz cool, wie dieser Umbruch gelungen ist. Unter dem Stichwort, und hier, ich weiß nicht, ob er uns hört, viele Grüße an den Bundeskanzler, unter dem Stichpunkt Work-Life-Balance. Also es ist nicht nur so, dass der Trainerstab ein bisschen gewachsen ist. Das kann nämlich die Strategie sein, wenn man Leuten ab und zu mal einen Tag freigibt, damit die nicht ausbrennen. Dann muss man halt jemanden mehr einstellen und dann sprudeln auch die Steuereinnahmen und die Sozialabgaben ein bisschen mehr. Dass das total lautlos funktioniert hat, dass man einfach sagt, ja, okay, es ist nicht jeder Trainer 5 Tage in der Woche auf dem Platz. Die können quasi sonntags oder nach dem Spiel sagen, ja, Montag komme ich nicht oder einer ist da, der andere ist nicht da. Und dass sowas komplett lautlos funktioniert, ohne dass das überhaupt ein Riesenthema ist, finde ich super faszinierend. Weil das tatsächlich auch was ist, wo wir so ein bisschen ein Negativbeispiel haben. Nicht ganz negativ. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, bei Christian Streich war man immer froh, wenn die Sommerpause war, um seinetwillen. Weil ich hatte immer den Eindruck, so, oh Gott, der läuft jetzt auf dem Zahnfleisch am Ende der Saison, weil er einfach unter Strom ist. 24 Spieltage lang. Und das ist natürlich was, was du im Team verteilen kannst. Und ich finde, das ist wunderbar gelungen. Also, die sahen jetzt flapsig formuliert am 34. Spieltag alle noch genauso fit aus wie am ersten. Nur nicht mehr ganz so nervös. Dafür ein bisschen enttäuscht. Aber das ist ja auch okay. Und das fand ich super faszinierend, weil es ja normalerweise die Erzählung ist, ja, wir müssen mehr leisten, heißt, wir müssen mehr arbeiten. Und mehr Arbeit heißt in Deutschland immer Anwesenheit. Also, es wird ja nicht die Leistung gemessen, sondern die Zeit, die man im Büro sitzt. Und das ist beim Sport natürlich einfacher. Wir haben jetzt endlich eine Abschlusstabelle und sind Fünfter und müssen uns jetzt bitte auch endlich mal alle drüber freuen. Da schließe ich mich tatsächlich mit ein.
Er war der größte Fußballer seiner Zeit und der tragischste. Diego Maradona, der kam als Erlöser nach Neapel und landete in den Fängen der Camorra. Drogen, manipulierte Dopingproben, Wettbetrug, Mafia-Verbindung. Der Fall Diego Maradona ist kein Sportdrama, er ist ein Kriminalfall. Und in dieser Folge von Tatort Sport erzählen wir die Geschichte dieses Fußballgottes, der zur Ware wurde. Und wir fragen uns, hätte es für ihn jemals ein Entkommen geben können?
Tatort Sport.
Wir haben einen Saisonabschluss, wir freuen uns drüber und das heißt 34 Spieltage plus unzählige Pokalspiele. Ich glaube, über den breiten wir mal den Mantel des Schweigens in dieser Saison und drücken der Mannschaft die Daumen am Wochenende, die uns rausgekegelt hat. Das wären wir, glaube ich, alle ganz glücklich, wenn Bielefeld den Pokal holt. Aber die Saison ist vorbei, das heißt, wir werden wieder bestimmen, wählen, wie auch immer. Ich glaube, jeder hat so ein, zwei Kandidaten im Kopf. Ich überfalle euch jetzt einfach, Philipp, und fange mit dir an. Wer ist denn dein Fuchs des Jahres?
Ja, er hat fast ein ganzes Fuchsrudel.
Die sind ganz schön laut.
Aber ich muss sagen, welcher Spieler mir unfassbar Bock gemacht hat und wo ich mich auch freue, dass er weiter da bleibt, ist Max Rosenfelder. Der wahnsinnig spannende Anlage hat, der auch neben dem Platz sehr, sehr sympathisch wirkt. Also den finde ich wirklich sehr beeindruckend, auch wie der in die Bundesliga reinkam. Und man hatte nie zu keiner Zeit das Gefühl, der Junge hat schon mal was anderes gemacht in seinem Leben, als Bundesliga zu spielen. Und auf den habe ich richtig Bock, den die nächsten Jahre in Freiburg zu sehen. Und will damit aber nicht die Leistung von allen anderen Spielern schmälern, die es auch verdient
hätten.
Außer
von den Stürmern.
Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber eigentlich schon. Die haben auch ihre positiven Seiten, haben aber
natürlich und gute Menschen
sind. Und bestimmt auch super Menschen sind, aber leider den Hauptteil ihres Berufs nicht zu 110% erfüllt haben.
Hervorragend. Dominik, dein Fuchs des Jahres oder Fuchs der Saison?
Ja, also mein Fuchs der Saison, ich dachte eigentlich, dass Philipp ihn schon wählt und habe mir überlegt, wer ist meine zweite Wahl, aber dann nehme ich meine erste Wahl, das ist Noah Atubolu, weil ich finde, dass der sich einfach großartig etabliert hat. Der hat 10 Spiele zu 0 gespielt, klar ist nicht der Verdienst allein des Torwarts, aber er hat, glaube ich, doch auch eine ganz gute Quote, wenn es um Paraden geht oder so. Also für mich Noah Atubolu. Der ist eine ganz gute Bank, hat sich stabilisiert, etabliert und hat echt in 26 Spielen, die er gemacht hat, 10 Mal zu 0 gespielt. Das ist für mich der Fuchs der Saison.
Wie sich für einen Torwart gehört, hat er, Achtung, einen Sprung gemacht in dieser Saison. Und ist tatsächlich wirklich, wirklich, also eigentlich, da gibt es gar keine Diskussion mehr, eine echte Nummer 1. Also ich kann mich an... Ja, ich fange jetzt auch nicht an nachzudenken, ich kann mich jetzt spontan an nichts erinnern, wo ich denke so, oh Gott, also das war echt eine überragend starke Leistung. Ich hoffe für ihn, dass er ein gesundes und fittes Turnier im Sommer spielt und gesund und fit auch wiederkommt. Und dann haben wir da weiter Spaß dran in der nächsten Saison. Und ich habe natürlich auch einen Fuchs für euch. Und mir geht es genauso wie du, Dominik. Ich habe gedacht, ich muss mir eine Liste schreiben, weil die werden wahrscheinlich den sagen beide, aber ihr habt den beide nicht gesagt. Ich teile es mal auf. Ich habe auf der einen Seite natürlich einen Fuchs auf dem Platz. Das ist für mich Litz Doan. Also für mich ist Doan der kompletteste Spieler, den ich, und das ist keine Übertreibung, der kompletteste Spieler, den ich je beim SC gesehen habe. Und zwar auch mit Anlauf. Also gerade was die Defensivarbeit angeht, das war überragend diese Saison. Er war halt einfach überall. Er hat alle Spiele gespielt, die meisten Tore gemacht, auch mit die meisten vorbereitet, mit Grifo zusammen, glaube ich, will ich nicht mich komplett irre und war trotzdem halt auch immer plötzlich im eigenen Strafraum, hat geklärt an der Grundlinie, hat Kopfballtore gemacht die Saison, das war ganz schräg, hat, ich glaube, in der gesamten Saison 2 Mal den Ball verloren nur, das war wirklich überragend, also sowas habe ich echt lange nicht gesehen, prinzipiell und bei uns wirklich so auf dem Niveau gar nicht, also du hast immer Spieler gehabt, die mal so am absoluten Oberlimit waren, die waren aber dann auch gleich weg. Ich meine, das wird uns höchstwahrscheinlich jetzt im Sommer auch blühen. Aber das waren jetzt wirklich 2 Jahre, die richtig Spaß gemacht haben, weil du jede Woche das Gefühl hattest, da ist jemand, der wieder eine Woche an sich gearbeitet hat, auf dem Platz, und es ist wieder besser geworden. Also das war wirklich krass zu sehen. Ich habe irgendwann gedacht, es geht ja nicht immer weiter, aber es ging dann immer weiter nach oben tatsächlich. Also es war wirklich überragend, den zu sehen, wie er in die Mitte gezogen ist, wie er getroffen hat aus der Distanz. Dann irgendwann durfte er sogar die Ecken ja auch machen. Hatten wir es ja auch schon mal in einer älteren Folge. Das ist ja eigentlich auch super standardstark, ist aber natürlich ein bisschen, ja, da gibt es einige bei uns. Deswegen ist Lidstuan für mich auf dem Platz der Fuchs der Saison. Und ich glaube, das ist so ein bisschen durchgeklungen schon im Verlauf dieser Sendung. Wir haben natürlich haben wir auch einen Trainerfuchs auf der Bank, mehrere. Und auf der Tribüne beim Gegner ausspähen. Also wir haben auch einen super Trainerstab. Und der Trainerfuchs ist eben für mich tatsächlich Julian Schuster, weil das ist keine leichte Geschichte gewesen, einfach diesen Vertrag so zu unterschreiben und sich dahin zu stellen und zu sagen in dem Alter, okay, ich bin jetzt hier Cheftrainer in der Bundesliga. Das ist nichts, was einem übergestülpt wird. Das muss man aktiv sich überlegen und sagen, ja, das mache ich. Und das hat überragend funktioniert. Also man kann eigentlich nicht genug loben, zumal auch einfach taktische Sachen super reif waren, fand ich. Also wir hatten so ein, zwei Phasen in der Saison, wo ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so das Limit. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann bei uns in die Chatgruppe geschrieben habe, ja, okay, jetzt werden wir dann entspannt Zwölfter, weil die Saison trudelt jetzt aus. Und dann wurden die Jungs nochmal heiß gemacht und dann wurde nochmal das Spiel umgestellt und dann waren wir eben doch dann plötzlich wieder, nachdem wir wochenlang in Anführungszeichen rumgejammert haben, hat man sich dann doch wieder gerne angeschaut, das Spiel, und hat nicht das Gefühl gehabt, okay, erstmal nicht verlieren. Oder ist das so ein bisschen, Philipp, übertriebene, durch die rosarote Brille jetzt von mir gesagt, aber ich glaube, wir hatten beide das Problem, dass wir eine Phase hatten in der Saison, wo es nicht so Spaß gemacht hat. Und am Ende hat es dann doch auch, finde ich, wieder Spaß gemacht.
Ja, absolut. Also die Phase direkt nach Weihnachten war wirklich schwer anzusehen und teilweise auch schwer zu ertragen. Selbst Spiele, die man gewonnen hat, waren wirklich zäh anzugucken. Und man hatte da nicht das Gefühl, hier werden jetzt eine Reihe an Torchancen herausgespielt. Oder hier wird mit tollem Kombinationsfußball oder zwei, drei guten Dribblings die Spiele gewonnen, sondern wirklich nur mit defensiver Arbeit. Und dann Ich kann dir das Spiel sogar ganz genau nennen. Es war vor dem Mönchengladbacher Auswärtsspiel. Das war wirklich das Spiel, wo ich gesagt habe, allen Menschen um mich herum, wir fahren da jetzt hin und wenn wir es verlieren, wird es genau Platz 12 oder so. Und dann trudelt das Ganze so aus und wenn wir das gewinnen, dann sind wir auf einmal richtig fett wieder dabei und dann gewinnst du das da in der Nachspielzeit. Es hat so eine unfassbare Emotion ausgelöst. Vielleicht auch die Art und Weise, wie man es dann gewonnen hat. Und da ab diesem Spiel wurde es einfach wieder ansehnlicher, besser. Und ab dann hat eigentlich jedes Spiel Bock gemacht. Jedes Spiel hat danach Bock gemacht, angeguckt zu werden. Und deswegen war das auch am Ende dann wirklich schön anzugucken. Auch wenn es dann nicht zu 100% gereicht hat, um auf Platz 4 zu kommen. Aber es ist trotzdem stark gewesen, auch wie man gegen Leverkusen einen Matchplan hatte, auch gegen Frankfurt. Man hat einfach eine Idee gehabt und man hatte Lösungsmöglichkeiten nach vorne gefunden. Und die hat dann leider nicht immer genutzt. Aber wie gesagt, das Problem werden wir, glaube ich, von dem werde ich noch von meinen Enkeln erzählen.
Auch das sei dir irgendwo gegönnt, weil das heißt ja, dass du in so einem Lehnstuhl sitzt und glücklich bist und dich noch vor allem noch daran erinnerst auch. Also ich glaube, diese Delle lag vor allem an der, du sagst es, Zeit nach Weihnachten. Das waren eben diese paar Spitzenspiele, die eben zu dieser Erzählung geführt haben, naja, wir gewinnen eh nie gegen die Top 4 Clubs und dann auch teilweise richtig heftig verloren haben. Ich habe auch einfach das Gefühl, ja, Dortmund ist total egal, was bei denen gerade geht oder nicht geht. Da brauchen wir gar nicht hinfahren. Also ist einfach so. Und das hat vielleicht dann zu dieser einen Umstellung geführt, dass man eben gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Basics, auf hinten und stabil stehen. Und dann gewinnen wir eben, ich glaube, es war tatsächlich fünfmal hintereinander mit einem Torunterschied. Da dann ist das eben so. Und das hat dann vielleicht dazu geführt, dass man gegen Ende hin draus wieder ein bisschen mutiger geworden ist, weil ja auch, ja, das ganz große, ja, was so an die Wand gemalt wurde von außen, von Leuten, die uns nicht kennen, so, oh Gott, jetzt wird alles ganz schlecht, weil der Trainer ist, das ist ein anderer als vorher, das ist ja nicht eingetreten. Und das war ja nicht mal ansatzweise die Gefahr da, dass da irgendwas nach unten passiert. Das ist schon auch was, was, ja, was man schätzen muss, finde ich.
Ich muss auch sagen, ich war im Sommer völlig relaxed, weil ich Julian Schuster persönlich kennenlernen durfte. Und dann auch online kennenlernen durfte, sprich über den Podcast. Und das ist auch ein Menschenfänger, der eine total soziale Ader hat. Und der hat uns ja, also zumindest Dominik und mich, völlig in den Bann gezogen. Und wir saßen da nicht und waren vor Ehrfurcht erstarrt und sagen, oh, das ist der ehemalige Kapitän unserer ersten Mannschaft und so, so ein krasser Typ und so, sondern halt eher so, ja, einfach mal hören. Und dann war das ja so ein guter Typ, der einfach auch keinen Quatsch dir erzählt hat und keine Phrasen rausgehauen hat. Und wer sich an diese Aufnahme erinnert, der weiß genau, das war ja auch so ein Selbstläufer, fand ich. Also man hatte das Gefühl, wir hätten noch 3-4 Stunden weitersprechen können, ohne Probleme. Und Schuster hätte auch Bock gehabt darauf. Klar, die Zeit hat es dann nicht zugelassen, aber das war zumindest mein Gefühl. Und deswegen war ich im Sommer völlig überzeugt, dass es kein Totaleinsturz wird, weil es einfach ein guter Trainer ist. Und man das ja, glaube ich, auch nicht gemacht hat, einfach aus Jux und Dollerei, weil man halt gesagt hat, oh, wir wollen eigentlich niemand von außerhalb hier haben in unserem Verein. Wir wollen wie eine Familie das einfach immer alles intern klären. Und deswegen nehmen wir halt jetzt den Julian Schuster, weil er ist ja da. Und nee, sondern man hat gemerkt, das ist ein Trainertalent. Und er hat es, finde ich, absolut bewiesen, zusammen mit seinem Trainerteam.
Aber das hätte er ja auch, wenn wir Zwölfter geworden wären.
Voll.
Also dann hättest du, glaube ich, ähnlich gesprochen. Natürlich mit Platz 5 im Rücken spricht man jetzt, da gibt es niemanden, der sagen kann, oh ja, weiß nicht. Aber das hättest du ja sehr ähnlich auch formuliert, wären wir Zwölfter geworden, sage ich jetzt mal. So, und deswegen, ja, also ich will ja auch überhaupt nicht widersprechen, weil ich sage auch, ich war da auch entspannt. Kann man ja auch die alten Folgen, glaube ich, hören, auch jetzt nicht, also auch zufrieden mit dieser Entscheidung. Und trotzdem ist es jetzt irgendwie schön zu wissen, okay, das war auch im Nachhinein betrachtet eine gute Entscheidung, eine sehr erfolgreiche Saison. Erfolgreicher, als man sich hätte, glaube ich, ausmalen können. Und insofern ist das einfach großartig. Ja.
Also ich muss doch ganz kurz dazu sagen, dass es natürlich nicht meine Meinung war oder meine Befürchtung war, aber es ist tatsächlich was ich regelmäßig gespiegelt bekommen habe. Das war ähnlich wie die Entscheidung, nur Artopoulos unsere Nummer 1 in der vorigen Saison. Es ist von außen einfach so, wirkt es einfach anders. Und von außen Leute, die drauf schauen, ohne zu wissen, was bei uns los ist, wie wir so drauf sind quasi, die sehen dann eher die Gefahr. Ja, oder hat er gar keine Erfahrung, oder hat er noch nie ein Team trainiert? Ging es ja am Anfang der Saison gleich los. Und das ist natürlich Blödsinn, weil das ist ja einer der Punkte, um die es geht, wenn du diesen Beruf eben ergreifst. Aber du hast halt einen Trainerschein gemacht mit ja, Bestnote quasi, und dann ist es ja nicht, kriegst du ja nicht hinterhergeworfen. Also der weiß schon, was er tut. Und dann fehlt halt das Praktische vielleicht ein bisschen, aber das ist ja auch nichts, was komplett fehlt, weil er war halt vorher Kapitän, er war halt vorher Übergangstrainer, eine Position, die es halt auch nicht so in so vielen Clubs gibt. Ich glaube in Gladbach noch. Aber sonst weiß ich gar nicht, ob es das noch so regelmäßig gibt. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung, die du hast. Und du kommst dann eben in eine erste Mannschaft als Trainer, wo du eben alle schon kennst. Also entweder noch, weil du mit ihnen gespielt hast, oder schon, weil du eben sowieso immer beim Training dabei warst. Und eben einfach ein bisschen, glaube ich, diese Übergangsphase von außen viel schwieriger wirkte als jetzt von innen. Und mit innen meine ich uns als Fans tatsächlich mit, die einfach wissen, naja, wie es bei uns so die Uhren im Schwarzwald ticken, sage ich mal, um jetzt das Phrasenschwein auch noch zu begrüßen.
Man muss ja auch sagen, über irgendwas muss man ja in Freiburg auch sprechen können. Und klar, dass man das als Thema aufmachen kann, verstehe ich voll. Aber wenn man jetzt geschrieben hätte in der Zeitung, ja, klar, neuer Trainer, dies, das, Stürmer haben sie immer noch keinen. Ja, aber das wird ja schon werden. Ist ja noch immer gut gegangen in Freiburg auf eine Art. Damit verkaufst du halt auch nichts, gell?
Das stimmt. Und vor allem, wenn du montags, donnerstags und dann gibt es die Sportbild auch noch und dann gibt es ja noch die Tages... Also tatsächlich ist es ja bei uns Paradies auf Erden, was die Medienlandschaft angeht, aber es ist tatsächlich, manchmal denke ich mir so, was bei anderen los ist. Grüße nach Köln. Schön, dass es bei uns nicht so ist, aber ich beneide auch die Kollegen vom Kicker nicht, die zwei Ausgaben immer füllen müssen, jede Woche, weil es ist so, so ruhig und beschaulich bei uns, auch wenn mal ganz viele Sachen sich ändern.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dann haben wir eigentlich alles abgefrühstückt, können aber natürlich noch ein bisschen spekulieren, was sich ändern kann, soll oder muss vielleicht. Wir haben ja schon drei neue Spieler im Kader. Sie sitzen noch nicht auf der Bank oder sonst wo, weil die Saison ist ja vorbei. Deswegen die Formulierung war gerade mein Hirn ein bisschen hinten dran. Sie sind im Kader für die nächste Spielzeit. Namentlich aktuell ist Kollege Scherhand von der Hertha gekommen durch eine günstige Ausstiegsklausel. Da habe ich gehört, der hat keine Jugend, also keine Fußballschule durchlaufen. Ist so ein bisschen freakiger Mittelstürmer-Typ. Das hört sich ja schon mal gut an. Hat eine Ausstiegsklausel, Schnäppchen, hört sich nach einem typischen Transfer von uns an. Dann ein Spieler, der Kollege Suzuki aus Japan, kommt von Brøndby, hat Nationalmannschaft gespielt, wurde witzigerweise für Doan eingewechselt, vielleicht ein Omen, wer weiß, ist aber wohl eher ein Zehner, würde mir sehr entgegenkommen, weil das ist so eine Position, die sehe ich ganz gerne, sehe ich bei uns aber selten tatsächlich, jemand, der einfach ein klarer Zehner ist und könnte vielleicht Dingschi ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück ein bisschen Druck machen. Und dann haben wir einen Franzosen, der aber bisschen kompliziert. Ich glaube, für Burkina Faso spielt und in der Elfenbeinküste geboren ist. Nagelt mich nicht drauf fest, es ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall willkommen in Freiburg, Kollege Iri aus Troyes, aus der zweiten französischen Liga. Wir haben da schon drüber spekuliert in der letzten Sendung, Philipp, ohne seinen Namen zu nennen. Ist da jetzt schon alles dabei für dich oder sagst du, ja, jetzt haben wir ja die Europa League Millionen, weil 18 Millionen sind es plus minus, was man so liest, schon zusammen, sind da jetzt schon weg? Jetzt müssen wir nicht noch das Festgeld angreifen, um dann noch einen 40-jährigen Innenverteidiger zu holen für hinten.
Ja, also es wird ja weiter spekuliert über Spieler. Also es hängt dann natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wer noch geht. Also dass Doan wahrscheinlich nicht zu halten ist. Auch wenn er, wie er sagt, den Verein liebt und das völlig zu Recht. Muss man ja dann sagen, dass man dann jetzt dann quasi nur noch einen Mittelstürmer braucht und einen Innenverteidiger und ab dann nur noch auf potenzielle Abgänge reagieren muss. Und Innenverteidiger ist der Verein, glaube ich, dran. Und Mittelstürmer gehe ich auch mal davon aus. Also den wollen aber halt alle gern. Das ist halt immer das gleiche Problem. Also, und ansonsten sehe ich die Mannschaft wirklich extrem gerüstet. Also auf diese drei Spiele habe ich richtig Bock, muss man echt sagen, weil die alle Dinge mitbringen, die bisher so ein bisschen im Portfolio fehlen. Und Dingchi hat ja zum Beispiel in Heidenheim extrem gut als Rechtsaußen funktioniert. Das durfte er in Freiburg so gut wie gar nicht spielen, weil er halt immer auf der 10 spielen musste. Und das war eher nicht so seine Position, weil er halt weniger Platz hatte, um sein Tempo ins Spiel zu bringen. Deswegen hoffe ich, dass dann, sollte dann Doan gehen, eben der Kollege Suzuki vielleicht dann auf der 10 spielen kann und dann eben Dingchi als Rechtsaußen in Szene setzen kann und der sein Tempo endlich ausspielen kann. Und was das für eine rechte Seite wäre mit einem Rosenfelder und Dingchi allein vom Tempo, das ist ja der Wahnsinn. Also es ist immer so ein bisschen so, neue Spieler ist immer so, wie immer man neuen Menschen kennenlernt. Am Anfang denkt man sich, boah, mega cool und das kann ja nur was werden und das wird super und sieht die ganzen Schwächen noch nicht. Klar, aber ich muss auch sagen, bis auf Scherhand, den ich partiell wahrgenommen habe bei der Hertha, habe ich die anderen beiden noch nie spielen sehen. Man liest nur, was die quasi gut können und guckt sich bei WhoScored an, wie so denen ihr XG-Wert ist und so und denkt dann, oh, sind spannende Sachen dabei. Aber kicken sehen hat man die noch nicht. Aber darauf habe ich richtig Bock, weil die wirklich sehr, sehr vielversprechend klingen. Und es ist natürlich sehr beruhigend, dass die wirklich innerhalb von drei Tagen nach dem Saisonende festgezurrt wurden. Spricht aber auch dafür, dass das wahrscheinlich alles schon deutlich vorher klar war. Und das ist wirklich sehr gut.
Korrigier mich, Dominik, wenn du meinst, mich korrigieren zu müssen. Vielleicht sagst du ja auch, oh, komisch, stimmt. Das einzige Problem, was ich ein bisschen habe, ist, weil ich auch ein großer Fan von Weishaupt bin, gefühlt haben wir irgendwie nur noch Flügelspieler jetzt auf dem Platz. Oder eben nicht auf dem Platz, weil es einfach viel zu viele sind.
Ja, also unser Greif hat viele Flügel. Das ist wohl, sehe ich schon auch so. Und du weißt gar nicht, wo du die alle unterbringen sollst. Also Stichwort Weishaupt, ich hoffe, der kommt zurück, weil ich will den bei uns spielen sehen. Ich finde den einfach geil, der Tempozug zum Tor. Und mir ist so ein bisschen Rätsel, warum der nicht irgendwie sich ein bisschen mehr durchsetzen konnte. Aber ich hoffe echt, dass der zurückkommt. Man hört ja irgendwie schon, dass es dem auf Pauli ganz gut gefällt. Aber ja, aber ich meine, aus meiner Sicht wäre schon ein Punkt, wo wir Bedarf hätten, das ist eine kreative Schaltzentrale in der Mitte auch. Weil ich finde, das ist was uns so ein bisschen abging. Doan hat es von der rechten Seite gebracht. Das war einer, der auch mal ins Dribbling ging und dann auch mal ein bisschen kreativ die Situation gelöst hat oder mit Tempo und weiß ich was dran ist so. Und das geht mir so ein bisschen ab. Ich weiß, Merlin Röhl könnte das Versprechen dafür sein. Da wäre es halt ja schön, wenn der sich noch ein bisschen weiter stabilisiert, entwickelt. Aber vielleicht ist jetzt Suzuki, ich weiß es nicht. Ich kenne den Spieler auch nicht von Bröndby, aber so, wenn er sich als Zehner sieht und ja, das, was man über den so gelesen hat, so, das klingt erstmal nicht schlecht. Und ja, wenn der in die Fußstapfen von Doan tritt, nur nicht auf der rechten Außenseite, sondern halt zentral, dann ist ja eigentlich schon, dann werde ich die Stelle vielleicht auch bisschen gelöst. Ich meine, Kofi Tschre haben wir ja eigentlich auch noch. Also das Ding ist, das Verrückte finde ich, wenn wir jetzt über Neuzugänge sprechen, also ich finde es auch grandios, dass sie jetzt in der Woche nach der Saison jeden Tag einen Spieler verpflichtet haben, außer heute. Das zeigt für mich, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das ist, die Spieler kommen unabhängig von Champions League oder Euro League zu uns oder europäisch, weil wer weiß, wann die Gespräche hatten so. Da gab es eine Phase, wo das noch völlig offen war. So, und das finde ich genial. Ich glaube auch, dass Hartenbach und Seier vielleicht mal einen Sommerurlaub machen wollen und deswegen jetzt schon alles eingetütet wird. Wer weiß, wer würde ich ihn auch mal gönnen. So, aber was ich dazu noch sagen will, ist, wir haben ja auch noch so ein paar Spieler wie Niklas Beste. Also der ist ja gefühlt auch noch ein Neuzugang. Klar, der kam im Winter, aber eingeschlagen hat er noch nicht. So, ne? Dann finde ich, haben wir auch noch, ja, Muslia, frage ich mich auch, woran liegt es, dass der da nicht irgendwie zum Zug kommt? Also wir sagen, wir haben echt noch krass viele, so auch im eigenen Kader, wo man sagen kann, die könnten schon auch noch mal irgendwie, wenn bei denen jetzt irgendwie so ein bisschen sich was löst oder so, oder sie dann einen guten Lauf haben und irgendwie durch auch vielleicht glückliche Umstände mal die Saison für sie besser beginnt oder so, könnten die genauso zu Leistungsträgern werden. Auch ein Dinci, so der, da muss ich sagen, der hat auch noch nicht gezeigt, was er woanders schon gezeigt hat. Also deswegen, ich finde, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt und die Verstärkungen, die wir jetzt reinholen, die bisher bekannt sind, die geben mir das Gefühl, dass wir da einfach auf dem Niveau in der Qualität weiterarbeiten. Witzig finde ich ja, dass wir jetzt noch an einem Ersatz für Manuel Gulde dran sind. Der hat kein einziges Spiel gemacht diese Saison. Also wenn es darum geht, jemanden zu ersetzen, der kein Spiel gemacht hat, dann können sie auch mich holen. Aber ich weiß natürlich, es geht darum, einfach halt noch jemanden in der Innenverteidigung in der Hinterhand zu haben, der keine großen Ansprüche stellt, aber da ist, wenn man ihn braucht. Und wenn das jetzt der Kollege Jung, heißt er doch, glaube ich, von Bremen wird, dann ist alles fein. Ist mit 32 Jahren ist er ja, glaube ich, vermutlich der älteste Spieler, den wir je verpflichtet haben. Keine Ahnung, ob euch einer einfällt, den wir gekauft haben oder verpflichtet haben und älter war. Naja, und dann müssen wir halt, aus meiner Sicht, wäre schon noch Bedarf im Sturm. Also klar haben wir jetzt so ein paar Offensivspieler geholt, aber wenn die sich alle wieder auf den Flügel verteilen, dann müssen die halt so eine Qualität wie Doan haben, dass sie auch vom Flügel her 10 Tore schießen in der Saison. Und dann bräuchte man halt immer noch einen Stürmer, der Tore schießt, damit wir Platz 4 schaffen. Weil so mit den Verpflichtungen jetzt, glaube ich, können wir die Qualität in einem guten Saisonverlauf wieder halten und dann werden wir halt, dann spielen wir halt um Platz 5. So, aber wenn wir mehr wollen, dann bräuchte man einen Ersatz für einen Kregal und zwar einer, der trifft.
Oh, das wäre doch was. Ich überlege jetzt seit 2 Minuten ungefähr, wie alt Kollege Niedermeyer war aus Stuttgart.
Ja, oder Hinkel.
Ich glaube, der war jenseits. Oh ja, das war ja auch ein Riesentransfer, stimmt.
Wer?
Ja,
Andi Hinkel.
Andreas Hinkel war auch.
Ach, sehr stimmt, alt. Stimmt.
Dann, ich weiß nicht, wie alt Mike Hanke war. Der war, glaube ich, nicht so alt.
Nee, aber 29, 30 hätte ich getippt.
Ja, aber wenn du, also 32 ist da bist schon in den Top 10 der ältesten Verpflichtungen beim SC und da kriegst du ja eigentlich fast schon eher einen Rentenvertrag dann als.
als ja, aber auch da sagt man, wenn das am Ende wirklich der wird, dann denkt man sich auch, ja, und die Bremer sind, er war ja Stammspieler, der soll wohl immer noch nicht extrem langsam sein und damit machst du wahrscheinlich nicht arg viel kaputt. Ich denke mal, dass man eher auch darauf spekuliert, dass Ogbus wieder zurückkommt. Und dann ist das ja eher vielleicht sogar Innenverteidiger Nummer 4. Und wenn er da bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen und das mitzumachen und da wirklich nicht sagt, ja, aber ich will schon zumindest Einwechseloption Nummer 1 sein, dann ist das ja völlig okay.
Also, absolut. Ja. Ich spreche gar nicht gegen die Transfer. Ich finde das gut. Auch das ist ein, finde ich, zeigt einfach, welchen Stellenwert wir inzwischen haben oder was auch möglich ist. Und der spekuliert sicherlich auch darauf, noch ein bisschen Euroleague mitmachen zu dürfen und zu können und da vielleicht mal zum Einsatz zu kommen. Und dann wird der auch sagen, ja, wenn eine Lücke entsteht, bin ich da und dann muss man mich auch erstmal wieder verdrängen, so wie es Gulde auch gemacht hat.
Man muss auch sagen, Mittelstürmer, der Tore schießt, geil, aber ich wäre inzwischen schon fast zufrieden, ein Mittelstürmer, der nicht gefühlt jeden dritten Ball verliert, wenn man ihn anspielt.
Ja, oder der die hundertprozentigen macht, das würde mir auch schon reichen.
Ja, oder hundertprozentig, also, weil das ist schon, da muss man sagen, da ist, glaube ich, Höhler auf Platz 1, bundesligaweit. Und Adamu auf Platz 7, meine ich, gelesen zu haben. Muss nicht stimmen, aber ich glaube, das ist so. Und das ist natürlich schon wirklich enorm.
Ja, wobei ich finde, Höhler ja so ein bisschen noch die Saison für sich gerettet hat. Also seine Werte, scorermäßig auf Platz 3 im Team mit 6 Toren und 5 Assists. Also über den, finde ich, kann ich gar nicht mehr. Also es reicht nicht aus. So, der müsste doppelt so viele Tore schießen, dann wäre ich happy. So, aber der hat sich ja fast noch ein bisschen gerettet. Aber ich will ihn, ja, das Problem haben wir trotzdem.
Das ist einfach das Thema dieser Spielzeit gewesen, dass wir in jeder Folge, die wir aufgezeichnet haben, irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, wo wir über potenzielle Stürmer, die wir nicht haben.
Aber das ist genau das ist das Riesenproblem. Ich habe mich so oft gefragt, welcher Spieler ist denn gerade verfügbar und wäre ein deutlicher, also in der Chancenverwertung her ein deutlicher Sprung nach oben, ohne dass es spekulativ ist. Schwierig, wirklich schwierig, also zumindest von den mir bekannten Spielern. Ich habe mich am Freitag vor dem Frankfurt-Spiel so ein bisschen in so einen Rausch geredet, von wegen, ja, wenn wir in die Champions League kommen sollten, dann wie wäre es denn mit Johnny Burkhardt? Das wäre ein Riesen-Upgrade, weil wär wahrscheinlich auch so nicht gekommen. Also, aber das war so der Spieler, an den ich denken würde. Aber
es kann bei uns nur spekulativ funktionieren. Komplett. So, also ich meine, auch bei dem Papi Stember, Sie sehen, das war der einzige Stürmer, den wir je hatten, der einfach eine Trefferquote hatte, die grandios war. Das war ja auch spekulativ bei dem. So, und da, aber da wäre halt mal geil, wir hätten mal wieder in der Hinsicht einfach irgendwie so einen Volltreffer.
Oder eine Zeitmaschine und Nils Petersen ist plötzlich 10 Jahre jünger. Naja. Aber es ist, wie es ist. Jetzt spekulieren wir drüber, haben ganz lange Zeit, weil die Sommerpause, sie wird lang. Wir können die überragende Club-WM uns zu Gemüte führen und nicht. Und überlegen, wenn wir eben für den Sturm holen. In meiner Fantasie hat Clemens Hartenbach ja in seinem Büro so eine riesige Flipchart mit ganz vielen bunten Stiften und ganz vielen so Ja, Nein, Wenn, Dann Entscheidungen und macht dann immer so Pfeile und dann kommt unten der und dann ruft er den an, weil mit dem hat er schon seit 3 Jahren ist er in Kontakt und dann sagt er so, jetzt ist es soweit und dann unterschreibt er und am nächsten Tag um 11 morgens kriegen wir wieder die Wellenlog aufs Handy. Spiele XY ist jetzt da. Also ich habe da Vertrauen, das hört sich jetzt gar nicht so lustig an, ich habe da Vertrauen, dass das alles Hand und Fuß hat, keine Schnellschüsse sind, weil da eben so eine Matrix dahinter ist, dass da Leute sind am Werk, die sich was dabei denken bei dem, was sie tun. Und das ist doch schön, weil das habe ich bei anderen Vereinen nicht so oft. Und da bin ich wieder bei dir, Dominik. Wir werden halt nicht wie eine Pommesbude geführt und das ist auch gut so. Das sollte der Standard sein. Aber ganz ehrlich, sind wir froh, dass es nicht der Standard ist, weil dann wäre es für uns schwieriger.
Nee, absolut. Also
wir sind Meister der eingetragenen Vereine. Also gibt nicht mehr so viele, aber das finde ich auch eine ganz schöne Aussage. Ja? Wir sind der beste e.V. in Deutschland. Und das kann man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Es sei denn, Dominik, du hast ein noch besseres.
Nee, gebe ich dir da kurz muss ich kapitulieren. Wort. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank.
Und in diesem Sinne auch natürlich gleich der Titel der Folge. Das ist ja klar, Philipp. Und wieder mal Volltreffer versenkt, würde ich sagen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's von uns für diese Spielzeit. Wir machen jetzt, diesmal eine längere Pause, weil Sommerpause ist. Sonst machen wir die ja immer, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen. Diesmal dürfen wir und wir hören uns dann wieder kurz bevor es wieder losgeht. Nämlich Pokal, erste Runde, Europa League Auslosung, Bundesliga und so weiter und so weiter. Das Rad, es dreht sich immer weiter, es hört nie auf. Und es gibt nie genügend Spiele, wenn man eben nur seinen Verein guckt. Das geht mir oft manchmal so ein bisschen so, dass ich denke, ja, man liest das, es gibt viel zu viele Spiele, stimmt, aber man muss sie ja nicht alle anschauen. Sucht euch einen Club aus, folgt dem. In diesem Sinne eine schöne Sommerpause. Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution. Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.